Die Dunkelheit der Nacht. Sie schützte mich vor den Eindrücken, die tagsüber auf mich einstürmten. Kein helles Licht, keine störenden Autogeräusche. Nein, nur mein Atmen und die Geräusche meiner Bewegungen. Mit einer inneren Zufriedenheit startete ich den Browser, der mir als Tor ins Unbekannte diente. Ich hatte vor einigen Jahren vom sogenannten Darknet gelesen. Dabei handelte es sich um einen Teil des Internets, der über die üblichen Wege nicht zu erreichen war. Dort tummelte sich alles. Datensätze von Instituten und Firmen, aber auch Kriminelle, Hacker und politische Aktivisten, die ihre Spuren im Netz verwischen wollten. Wie im normalen Netz auch, gab es Foren, soziale Netzwerke, Chaträume und dergleichen. Ich hatte mir, wie dort üblich, einen Spitznamen zugelegt. Wintersnake 13. Ich bewegte den Cursor über den Bildschirm, bis er auf dem Button des E-Mail-Faches landete. Mit einem leisen Klick drückte ich ihn. Sofort sprang mich die schwarze Eins an, die eine neue Nachricht verkündete. Sie stammte von Anina. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer sich hinter diesem Synonym verbarg, doch das störte mich wenig. Während meiner ersten Streifzüge war ich auf Anina gestoßen. Ich wusste nicht einmal, welches Geschlecht er besaß, aber da die meisten Leute im Darknet tatsächlich männlich waren, ging ich davon aus, dass es sich bei ihm genauso verhielt. Er hatte mir gezeigt, wie man sich im Darknet bewegte. Anfangs hatten wir noch auf Englisch gechattet, bis ich erwähnt hatte, dass ich aus Deutschland komme. Nachdem er mich dafür gescholten hatte, dass ich meinen Standort preisgegeben hatte, gab er an, dass er auch Deutsch könne. Seitdem schrieben wir immer wieder. Eigentlich war es seltsam. Diese Menschen, von denen ich fast nichts wusste, den ich noch nie in echt gesehen hatte, fühlte ich mich manchmal näher als meinen Freundinnen. Er war so herrlich ungezwungen. Nie schien er sich davor zu fürchten, mir auf den Schlips zu treten, ohne dabei jedoch rücksichtslos zu wirken. Mit einem Lächeln öffnete ich die Mail.
Hallo Schlange. Falls du wieder durch die Welt kriechst, erkälte dich nicht. Ich habe gehört, in Good Old Germany liegt eine Menge Schnee. Hier ist es schön warm. Aber keine Neid, bitte. Draußen in der realen Welt geht alles seinen gewohnten Gang. Hier aber schwirren Gerüchte. Anscheinend haben einige Leute wohl Sachen verkauft, die den großen Leuten Ärger bereiten. Jetzt krabbelt mal wieder die Spinne. Anina.
Anina nutzte seine eigenen Begrifflichkeiten. Am Anfang hatte ich meine Probleme damit gehabt. Inzwischen jedoch waren das für mich ganz normale Wörter. Mit großen Leuten war meist Regierungen oder mächtige Firmen gemeint. Spinne stand für Geheimdienste und Polizeibehörden, durch deren Netze die meisten Darknet-Nutzer schlüpften. Diese wenigen Zeilen waren hochinteressant. Anina wusste oft mehr und früher über die großen Aktivitäten Bescheid als die Medien. Kurz dachte ich nach, was ich antworten sollte. Dann begann ich zu tippen. Die Schlange hat eine dicke Haut, die sie schützt. Neid habe ich keinen und Eifersucht auch nicht, denn ich habe ja nichts zu verlieren. Muss ich denn als Schlange Angst vor Spinnen haben? Ich drückte auf Senden. Wahrscheinlich würde es einige Zeit dauern, bis ich eine Antwort erhielt. Während ich noch überlegte, ob ich schon müde genug war, mich ins Bett zu begeben, zeigte mir mein Handy den Eingang einer SMS an. Stirnrunzelnd öffnete ich sie.
Schlampe, ich werde jedem zeigen, was für eine Note du bist.
Der Absender war eine mir unbekannte Nummer mit einer ausländischen Vorwahl. Vielleicht eine Verwechslung. Mein Blick fiel auf die Uhrzeit. Es war bereits 2:15 morgens. Höchstwahrscheinlich hatte sich jemand beim Eingeben der Nummer vertippt. Ob ich wohl zurückschreiben sollte und diesen jemand auf den Irrtum hinweisen sollte? Andererseits, wer solche Sachen schrieb, verdiente in keinem Fall eine Antwort. Irgendwie war ich froh, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden aufhielt. Das konnte dennoch nicht verhindern, dass mir ein leichter Schauer über den Rücken lief. Ich sah in die Schwärze hinter dem Fenster hinaus, vermochte jedoch nichts zu erkennen. Einzig das matte Leuchten des Bildschirms erhellte den Raum ein wenig. Entschlossen löschte ich die Nachricht. Es war albern, sich überhaupt so viele Gedanken darüber gemacht zu haben. Da ich morgen wieder früh raus musste, schaltete ich kurzerhand den Computer aus. Ich zog meine Schlafklamotten an und stellte meinen Wecker auf 6.30 Uhr. Dann fiel ich in einen traumlosen Schlaf. Ein unangenehmes, sich wiederholendes Piep, Piep, Piep riss mich unsanft aus dem Schlaf. Schlaftrunken wankte ich ins Bad. Im Spiegel blickte mich ein Gesicht an, vor dem ich am liebsten davongelaufen wäre. Meine braunen Augen zierten dunkle Ränder. Meine Haare sahen wie ein Maisfeld nach einem Tornado aus. Sie lagen kreuz und quer. Allein mein Pony hing aufgrund der Schwerkraft sauber nach unten. Ich schob mir die Strähne, die mein linkes Auge verdeckte, zur Seite. Meine Wangenknochen traten unangenehm weit hervor. Nachdem ich Zähne geputzt und geduscht hatte, sah ich zumindest so aus, dass ich mich traute, hinauszugehen. Mein Haar hatte ich zu einem Pferdeschwanz gebunden und mein Pony nur notdürftig gekämmt. Als ich die Haustür öffnete, begrüßte mich eine klirrende Kälte. Mit eiligen Schritten lief ich Richtung Bushaltestelle. Es war noch nicht Tag, die Nacht jedoch schon vorbei. Graue Wolken verhüllten den Himmel. Nur die Anzeige der Uhren gaben wirklich Gewissheit über den neuen Tagesbeginn. Mein Atem formte sich zu einer weißgrauen Wolke, die nur langsam verging. Fröstelnd rieb ich meine behandschuhten Hände aneinander. Nach einer gefühlten Ewigkeit durchdrangen die weißen Lichter des herannahenden Busses die weiße Pracht. Ich suchte mir einen Platz weit hinten im Bus, möglichst nahe der Heizung und möglichst ungestört. Die SMS von gestern Abend fiel mir ein. Ich konnte nicht umhin, mir auszumalen, wer wohl so etwas schrieb und vor allem an wen. Wahrscheinlich ein betrogener Ex-Freund. Daraufhin dachte ich an meine vergangenen Beziehungen, die meist von kurzer Dauer gewesen waren. Ich hatte sie fast alle mehr aus einer Laune heraus begonnen, denn aus wirklicher Verliebtheit. Manchmal fühlte ich mich einsam deswegen, doch in der Regel störte mich das nicht. Als ich nach einer Dreiviertelstunde ausstieg, hatten sich die meisten Wolken verzogen. Hier und da zeigte sich sogar kurz die Sonne. Ich erreichte das Bürogebäude, in dem sich die Firma, für die ich arbeitete, eingemietet hatte. Es war ein kleines Handelsunternehmen, das sich vor allem auf den Ein- und Weiterverkauf von Fräsmaschinen spezialisiert hatte. Als ich durch die große Glastür eintrat, empfing mich freundlich unser Hausmeister Charles.
Morgen, Miss. Wie geht es Ihnen?
Charles war Australier und egal welche Mühe er sich gab, seinen Akzent zu verbergen, war dies doch nicht zu überhören. Ich lächelte zurück. Im Büro angekommen, begrüßte ich meine Kollegin Elvira, die mich sogleich auf einen Morgenkaffee einlud. Dankbar nahm ich an. Offizieller Arbeitsbeginn war um 8, also war dafür noch genug Zeit. Elvira war schon seit der Gründung der Firma da und hatte mich eingelernt. Sie schien das Gefühl zu haben, mich als ihren Schützling betrachten zu müssen. Ich hatte es irgendwann aufgegeben, ihr das auszureden. Während wir an dem heißen Kaffee nippten, unterhielten wir uns vor allem über das Wetter. Wobei vor allem Elvira redete und ich zuhörte. Als wir fertig waren, gingen wir zurück zu meinem kleinen Abteil. Ich ließ mich auf den schon leicht durchgesessenen Bürostuhl fallen und fuhr den Computer hoch. Meine Aufgabe war es, Kundenbeschwerden aufzunehmen, zu beantworten und gegebenenfalls gleich zu lösen. Wenn ich arbeitete, war ich wie im Tunnel. Ich sah erst wieder auf, als mein Blick durch Zufall die Zeitanzeige am unteren Rand gestreift hatte. Es war kurz vor 13 Uhr. Ich beendete noch die E-Mail, die ich gerade geschrieben hatte, und lehnte mich dann zurück. Mit einem wohligen Seufzen streckte ich mich. Zeit für meine Mittagspause. Eigentlich sogar schon überfällig. Ich schlenderte entspannt in Richtung Kantine, grüßte unterwegs ein paar Kollegen, die sich bereits auf dem Rückweg befanden. Nach einem eher unbefriedigenden Mahl versank ich wieder in meinen Tunnel, bestehend aus sehr geehrte, mit freundlichen Grüßen und leider kann ich diesem Wunsch. So ging es weiter bis kurz vor Feierabend. Ich wollte gerade alles ausschalten, als eine weitere E-Mail eintraf. Ich öffnete auch diese.
Sehr geehrte Schlampe, du hast mich ignoriert. Das sollte eine Hure wie du nicht tun. Nutten haben zu gehorchen. Bis bald.
Darunter befand sich ein einzelner Link. Mit einem nervösen Zucken klickte ich darauf. Ich agierte wie fremdgesteuert. Mein Browser öffnete sich und lud ein einzelnes Bild. Ich sah eine völlig nackte Frau, um deren Hals ein Hundehalsband gelegt worden war, an dem eine Leine hing. Sie saß auf ihren Fersen und drückte ihre Brüste zusammen, deren Nippel erigiert in die Kamera zeigten. Auf dem Hals blickte mich mein eigener Kopf an. Jemand hatte ihn darauf montiert, allerdings so täuschend echt, dass es nur mein Wissen war, dass mein Körper anders aussah, das mich davon abhielt, es für echt zu halten. Ich spürte, wie sich in meinem Magen etwas zusammenzog. Ich war mir nicht sicher, ob aus Angst oder vor Wut. In leuchtenden Buchstaben war darunter geschrieben:
Dieses notgeile Ding steht darauf, benutzt zu werden. Bitte teilen.
Langsam und dann immer schneller begann es in meinem Kopf zu rattern. Was sollte das und woher hatte er das Bild von meinem Kopf? Wer war das? Die SMS von gestern? Mit eisiger Gewissheit wurde mir klar, dass das keine Verwechslung gewesen war. Wie im Wahn klickte ich mich zurück zu der E-Mail und las den Absender. dominator17.08.91@aol.com. Ich unterdrückte die Übelkeit, die in mir aufstieg. 17.08.91. Das war mein Geburtsdatum. Geschockt starrte ich auf die E-Mail. Ein weiterer Gedanke bohrte sich in mein Hirn. Er hatte mir auf meine Geschäfts-E-Mail geschrieben. Diese enthielt keinen Namen, nur eine Nummer und den Firmennamen. Nicht einmal wir Mitarbeiter untereinander wussten, wie diese Nummern zugeordnet wurden.
Alles in Ordnung, meine Liebe?
Ich zuckte zusammen. Elvira linste über die Trennwand. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Gedanken rasten durch meinen Kopf. Sollte ich ihr die E-Mail zeigen? Wahrscheinlich war es das Beste. Aber der Gedanke, dass jemand so ein Bild von mir sehen könnte, obwohl es nicht echt war, beschämte mich zutiefst. Und überhaupt, was könnte sie schon tun? Ich zwang mich zu einem Lächeln. Ja, alles okay. Ich bin nur ziemlich K.O. Habe heute Nacht wenig geschlafen. Inständig hoffte ich, dass sie mir das Lächeln abgenommen hatte.
Dann schau mal, dass du für heute Schluss machst. Schließlich ist es schon 6 Uhr durch.
Ich nickte. Ja, mach ich. Wir sehen uns dann morgen.
Bis morgen, meine Liebe. Und hol dir deinen Schlaf nach.
Sie hob spielerisch den Zeigefinger. Ich schaffte es irgendwie, mein Lächeln aufrechtzuhalten, bis sie sich umdrehte und ging. Dann schloss ich die Augen und sank in meinen Stuhl zurück. Langsam öffnete ich sie wieder. Auf dem Bildschirm schien mich noch immer die E-Mail anzugrinsen. Wie, als wolle sie mir sagen, dass ich der Realität nicht entkommen kann. Meine Hand schoss vor und hämmerte auf den Ausschaltknopf. Der Bildschirm wurde schwarz. In Trance zog ich mir meine Jacke an, schulterte meinen Rucksack und ging Richtung Ausgang. Ich stolperte hinaus in die Kälte. Der plötzliche Temperaturunterschied riss mich aus meinem Schock. Ich blinzelte und begann langsam, mich in der Realität wiederzufinden. Ich überlegte, ob ich zur Polizei gehen sollte. Doch was sollte die tun? Schließlich war mir nichts getan worden. Nein, das Beste war wohl, den Absender der E-Mail zu blockieren und nicht weiter darüber nachzudenken. Mit jedem Schritt, den ich tat, wurde ich mir sicherer, dass ich überreagiert hatte. Als ich die Bushaltestelle erreicht hatte, spürte ich sogar so etwas wie Zuversicht. In der Wärme meiner eigenen Wohnung angekommen, gelang es mir nicht mehr, die Augen aufzuhalten. Ich ließ mich, angezogen wie ich war, lediglich Schuhe, Jacke und Mütze zog ich aus, auf die Couch fallen und war sofort eingeschlafen. Das Blinken meines Handys weckte mich. Ich schreckte auf. Hatte ich etwa verschlafen? Ein Blick auf das Display belehrte mich eines Besseren. Es war kurz nach 3 Uhr in der Früh. Ich setzte mich auf und fühlte mich wie gerädert. Langsam wurde ich der Ereignisse von gestern gewahr. Eine Weile lag ich einfach nur mit geöffneten Augen wach, bis ich beschloss, dass ich gerade wohl keinen Schlaf mehr finden würde. Ich warf mir eine Jacke über und setzte mich vor meinen Rechner. Vielleicht hatte ja Anina geschrieben. Tatsächlich.
Sei vorsichtig. Es gibt auch Spinnen, die sogar schlangengefährlich werden können. Und jeder hat etwas zu verlieren. Das wird bloß oft erst klar, wenn etwas verloren gegangen ist. Gibt es bei dir Neuigkeiten, die erwähnenswert sind? Oh, hier nur der uniforme Tagestrott. Und die Spinne tastet noch immer. Bis jetzt sind nur Mücken, aber noch keine fetten Fliegen ins Netz gegangen. Anina.
Wahrscheinlich hatte er recht. Ich überlegte, ob ich ihm erzählen sollte, was geschehen war, beschloss dann jedoch, dass ich damit der Sache zu viel Aufmerksamkeit schenkte. Ich schrieb. Ja, aber nur, wenn die Schlange die Spinne bedroht. Was diese ja nicht tut. Ich hoffe, dass ich diese Verlusterfahrung nicht machen muss. Oder muss ich Angst haben, den Kontakt mit dir zu verlieren, da du eine dieser Fliegen bist? Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, wer wohl hinter Anina steckte. Er war mir auf eine bizarre Art und Weise ein Freund geworden. Das war das erste Mal, dass mir das bewusst auffiel. Die Frage nach dem Verlust des Kontakts war nicht nur im Scherz gewesen. Ich musste mir eingestehen, dass mir die E-Mails mit ihm fehlen würden. Meine Gedanken wurden unterbrochen, als seine Antwort eintrudelte. Ich hatte ihn noch nie so schnell antworten erlebt.
Schlängelt sich die Schlange unvorsichtig über den Boden, kann sie auch unbeabsichtigt die Spinne bedrohen. Noch bin ich in kein Netz geflogen. Außerdem mag ich keine Fliegen. Dann bin ich lieber eine Wespe. Die sind wenigstens in der Lage zu stechen. Anina.
Es scheint, als hättest du immer die Argumente auf deiner Seite. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Muss ich mir denn um die Wespe Sorgen machen? Ich erwartete eine ebenso schnelle Antwort, doch es kam nichts mehr. Nach einer halben Stunde des Wartens schaltete ich alles aus und ging zu Bett, hatte jedoch diesmal vorher schon den Wecker gestellt. Überraschenderweise erwachte ich wenige Stunden später fast schon ausgeschlafen, sogar noch bevor der Wecker klingelte. Während ich zum Bus lief, dachte ich kurz an die E-Mail und SMS, doch als auf dem Handy nichts dergleichen zu sehen war, hakte ich die Sache ab. Um die Zeit totzuschlagen und weil es mich wurmte, gestern keine Antwort erhalten zu haben, öffnete ich mein E-Mail-Programm und siehe da, eine neue Nachricht von Anina.
Sei unbesorgt. Die Wespe wurde noch nie gefangen und wird es auch in nächster Zeit nicht. Dazu fliegt sie zu schnell. Anina.
In den nächsten Tagen schrieben wir häufiger. Es schien, als seien die Wetterverhältnisse und die häufigen Nachrichten von Anina miteinander gekoppelt. Es schneite immer weiter, taute ein wenig und schneite wieder, sodass konstant um die 30 cm Schnee lagen. Nach fast 14 Tagen gehörte es zu meiner täglichen Routine, mindestens morgens eine Nachricht zu schreiben und auch abends eine zu versenden. Ich hatte darüber schon völlig die seltsame E-Mail und SMS vergessen, bis ich am Donnerstag nach 2 Wochen abends vom Bus durch den Schnee stapfte. Es flockte ganz leicht und ich betrachtete meine Spuren im Schnee. Sie erinnerten mich auf eine seltsame Art an Einsamkeit. 2 Füße, allein im Weiß. Als ich die Haustür öffnete, fiel mir ein rosa Brief in meinem Briefkasten auf. Irritiert nahm ich ihn heraus. Nachdem ich meine Jacke ausgezogen hatte, setzte ich mich auf meine Couch. Behaglich und neugierig öffnete ich das knallrosa Kuvert. Ich zog ein gefaltetes, weißes DIN-A4-Blatt heraus. Beim Auseinanderfalten entfuhr mir ein spitzer Schrei. Ich stieß die Teetasse um, deren heißer Inhalt sich auf meinen Schoß entleerte. Kreischend sprang ich auf. Wie in einem Albtraum las ich die aus einer Zeitung ausgeschnittenen und auf das Papier aufgeklebten Worte.
Der Dominator kann nicht vergessen werden. Nicht von einer Hurennotte wie dir. Bis früher als bald.
Mit spitzen Händen legte ich den Brief auf den Tisch. Zitternd saß ich davor und wusste nicht, was ich tun sollte. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, die sich in schnellen Zügen hob und wieder senkte. Plötzlich war alles wieder da. Die SMS auf meinem Handy, die E-Mail mit meinem Geburtsdatum und nun dieser Brief. Der Absender wusste nicht nur über meine Telefonnummer, sondern auch mein Geburtsdatum, meinen Arbeitsplatz und meine Wohnadresse Bescheid. Ich hastete zu meiner Wohnungstür und schloss sie ab. Den Schlüssel ließ ich von innen stecken. Ich hatte Angst. Eilig begann ich, den Notruf einzugeben. Mein Finger schwebte über dem grünen Telefonsymbol. Langsam ließ ich ihn wieder sinken. Ich hatte kein Recht anzurufen. Ich wiegte mich vor und zurück, um mich etwas zu beruhigen. Langsam ließ das Zittern, das meinen ganzen Körper erfasst hatte, nach. Am liebsten hätte ich mich jetzt unter meiner Decke eingerollt und mir eingeredet, dass, wenn ich es nicht sehen kann, mich auch nicht sehen kann. So wie ich es als kleines Mädchen manchmal getan hatte. Doch ich wusste, dass das nichts bringen würde. Ich überredete mich selbst, etwas zu essen und zu trinken zu machen. Mit einer dampfenden Tasse Kinderpunsch und einem Teller geschmierter Brote lungerte ich mich auf meinen Arbeitsstuhl vor dem Computer. Aus einer Laune heraus schaltete ich ihn ein. Ich rief meine normalen E-Mails ab, die nichts mit Anina zu tun hatten. Und ich sah, was ich befürchtet hatte. Eine E-Mail von dominator17.08.91@aol.com. Im Betreff stand ein einfaches
Na?
Irgendwie gelang es mir, mich zu überwinden und ich öffnete sie.
Na, Hure? Hast du dich über meinen Brief gefreut?
Kurz hatte ich den Impuls zu antworten. Dann drückte ich auf Löschen und blockierte die Adresse. Ich atmete schwer, als sei ich gerade einen 100-Meter-Sprint gelaufen. Was wollte dieser Typ von mir? Ich schrie laut.
Was willst du?
Ich war mir bewusst, dass das nichts brachte. Dennoch fühlte ich mich danach etwas besser. Angespannt kaute ich auf meinem Brot herum und spülte es mit dem Tee herunter. Als ich auch den letzten Krum heruntergewürgt hatte, legte ich mich ins Bett und hoffte auf einen tiefen Schlaf. Ich wollte nicht mehr denken. Mein Gehirn tat mir diesen Gefallen jedoch nicht. Wieder und wieder drang der Brief in meine Gedanken ein, wie ein Virus in seinen Wirtskörper. Als ich endlich einschlief, zeigte die Uhr 3:30 an. Ich hatte vergessen, Anina zu schreiben. Am nächsten Morgen wurde ich von meinem misstönenden Wecker aus meinen Träumen gerissen. Ich war die ganze Zeit durch dunkle Gassen geirrt, verfolgt von einer Person, deren Gesicht ich nicht erkennen konnte. Als ich den Wecker ausgeschaltet hatte, war ich mir nicht sicher, was schlimmer war, die Träume oder die Realität. Im Bad verschloss ich das erste Mal in meinem Leben die Tür. Völlig übernächtigt öffnete ich die Haustür und sah mich ängstlich um, in der Erwartung, einen weiteren Brief vorzufinden oder gar den Absender selbst. Doch nichts dergleichen war der Fall. In der Arbeit angekommen, fiel Elvira mein Aussehen natürlich sofort auf. Ich schob es jedoch auf starke Kopfschmerzen und war dankbar, als sie nicht weiter drauf einging. Ich arbeitete durch und ging nicht einmal in die Mittagspause. Die Arbeit lenkte mich ab. In meinem Tunnel gelang es mir, alles andere auszublenden. So ging es die nächsten Tage. Mein Tagesablauf bestand nur noch aus Arbeiten, Schlafen, Aufstehen, wieder arbeiten und so weiter. Ich wusste eigentlich selbst nicht, warum mich das so sehr aus der Fassung brachte. Nach 3 Tagen schließlich wagte ich mich wieder an meinen eigenen Computer. Ich öffnete das Postfach, über das ich mit Anina kommunizierte. 3 neue Nachrichten befanden sich darin. Die erste war noch ein Teil des letzten Gesprächs gewesen, die zweite, ob ich die Nachricht nicht erhalten hatte. In der dritten stand einfach nur:
Wespe an Schlange. Bitte melden. Anina.
Zum ersten Mal seit Tagen wurden meine Gedanken auf ein anderes Thema gelenkt. Ich fühlte mich schuldig. Schließlich hatte ich es immer genossen, mit ihm zu schreiben. Und in den letzten Wochen hatten wir mehr als in der ganzen Zeit davor geschrieben. Ich überlegte, was ich antworten sollte. Und dann kam mir ein schrecklicher Gedanke. Was, wenn er all das getan hatte? Allerdings wusste er ja kaum etwas von meinen Lebensdaten. Trotzdem hatte all das plötzlich einen faden Beigeschmack. Ich begann zu tippen. Entschuldige, Wespe. Der Alltag hat mich davon abgehalten, mich anderen Dingen zu widmen. Die Schlange ist aber wieder zu erreichen. Ob das wohl zu kurz angebunden war? Andererseits, falls er wirklich dieser Verrückte war? Ich fuhr den PC herunter, bevor eine Antwort kommen konnte. Als sich das Licht löschte, vergewisserte ich mich, dass die Tür ordentlich abgeschlossen war. Das Klingeln meines Handys weckte mich. Ohne darauf zu achten, wer es war, ging ich ran. Eine männliche Computerstimme erklang.
Hallo Nutte, hast du wirklich gedacht, ich habe dich vergessen?
Ich konnte es nicht verhindern, dass ich von Panik und Angst getrieben aufkeuchte. Aus dem Lautsprecher kam ein gehässiges Lachen. Mir gelang es kaum, meine Finger zu kontrollieren. Später wusste ich nicht, wie ich es geschafft hatte, aufzulegen. Ich warf das Handy voller Abscheu von mir weg. In meinen Ohren dröhnte das Lachen, während durch meine Venen das Blut jagte. Ich bekam kaum noch Luft und mir wurde schwummrig. Wie ein Stein fiel ich zurück ins Bett. Mir war schlecht. Gleichzeitig schnappte ich nach Luft. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelang es mir endlich, wieder normal zu atmen. Mit wackeligen Beinen lief ich ins Bad und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Das wirkte und brachte mich dazu, mich ein wenig zu sammeln. Wie von selbst ging ich zu meinem Bürostuhl und setzte mich darauf. Aus einem Impuls heraus schaltete ich den PC ein. Das Licht des Bildschirmes hatte eine beruhigende Wirkung auf mich. Trotzdem benötigte ich 3 Versuche, mein Passwort einzugeben. Zögernd öffnete ich das Postfach, das ich nur zur Kommunikation mit Anina nutzte. Eine neue Nachricht.
Schlimm, wie fordernd der Alltag manchmal ist. Aber zum Glück kann die Wespe hinfliegen, wo sie will. Und auch die Schlange kann in jedes Loch kriechen, in das sie möchte. Welcher Teil des Alltags hält dich denn vom Kriechen ab? Anina.
Ich konnte mir nicht helfen, doch in meinem Kopf klang dies wie höhnischer Sarkasmus. Als schätzte Anina mein alltägliches Leben gering, schlimmer noch, als wüsste er, was vorginge und spielte mit mir. Und woher sollte ich wissen, dass dem nicht so war? Mir kamen die Tränen. Ich versuchte, sie zurückzuhalten, doch als dies nicht gelang, wurde ich nur noch wütender. Zornig schaltete ich das Gerät wieder aus. Ich warf mich aufs Bett und vergrub mein Gesicht im Kissen. Erschöpft schlief ich ein. Als der Wecker klingelte, stieg ich wie ein Roboter auf und erledigte meine morgendliche Routine, ohne es wirklich zu merken. Als ich hinaus in die weiße Landschaft trat, fiel mir auf, dass es über Nacht nochmals deutlich geschneit hatte. Ich musste durch fast einen halben Meter Schnee warten. Ich fühlte mich einsam und verlassen. Nur meine eigene Spur, allein, ohne Hilfe, die sich durch Berge von Schnee kämpfte. Es kam mir vor wie ein Sinnbild meiner Situation. An meinem Schreibtisch angekommen, arbeitete ich vor mich hin, bis ich unterbrochen wurde. Ein Mitarbeiter stand vor mir.
Dieses Päckchen wurde für Sie abgegeben.
Ich nahm es entgegen und quittierte die Annahme. Ich öffnete es. Ein rosa Päckchen fiel heraus. Mein Herzschlag setzte aus. Auf einem sauber aufgeklebten Papier stand mein Name. Meine Finger verkrampften sich und drückten fest in das Papier. Ich sah mich um mich zu vergewissern, dass niemand zusah. Dann öffnete ich es mit bebenden Händen. Eine kleine Schachtel aus Karton kam zum Vorschein. Darin befand sich ein einzelnes Foto. Es zeigte mich, wie ich mit nacktem Oberkörper vor dem Spiegel stand und mich selbst fotografierte. Durch meine Venen schien gefrorenes Wasser zu fließen. Mir wurde bitterkalt. Das war keine Fotomontage. Das Bild hatte ich vor ein paar Monaten selbst gemacht, weil mir meine Frisur so gefallen hatte. Zudem hatte ich mich sexy gefühlt. Meine Brüste waren schön straff und meine Nippel schauten keck nach oben. Ich lächelte freudig in den Spiegel. Damals hatte ich mir dabei nichts gedacht. Vor allem hatte ich es wenige Tage darauf gelöscht. Erst als die Umgebung anfing zu verschwimmen, merkte ich, dass ich den Atem angehalten hatte. Ich atmete aus und zwang mich wieder einzuatmen. Ich fühlte keine Angst mehr, keine Wut, nur nackte Panik. Ich packte das Bild und wollte es in den Papierkorb werfen. Dabei fiel mein Blick auf die mit rotem Edding gekritzelte Schrift.
Oh, geile Hupen. Hilft dir Notte bestimmt gut.
Ich zerknüllte das Bild und schob es in das hinterste Fach meines Rucksacks. Der Rest des Tages ging an mir vorbei, ohne dass ich es merkte. Als es 18 Uhr war, floh ich förmlich aus dem Gebäude. Ich wollte einfach nur noch raus. Mir kam es vor, als wüsste jeder von diesem Bild. Jedes Lächeln wirkte wie ein abfälliges Grinsen für mich. Im Bus stürmte ich nach hinten. Ich steckte meine Kopfhörer ins Ohr und drehte die Musik so laut es ging. Einfach nichts mehr hören und sehen. Vor meinem inneren Auge brannte sich das Bild von mir ein. Als ich endlich zu Hause war, prügelte ich förmlich auf den Einschaltknopf meines Computers ein. Ungeduldig wartete ich, bis ich die Nachricht von der Nina aufrufen konnte. Es gab seit der letzten keine neue Nachricht, doch das war mir egal. Voller Wut und Verzweiflung schlug ich nahezu auf die Tastatur ein.
Du beschissener Arsch! Lass deine Psychospielchen! Lass mich in Ruhe oder ich zeig dich an!
Dann löschte ich das komplette Programm. Ich machte mir nicht mal mehr die Mühe, den PC auszuschalten oder mich umzuziehen. Noch mit Jacke und Schuhen bekleidet fiel ich aufs Bett. Ich hatte keine Tränen, keine Kraft, um herumzuschreien. Ich war völlig unfähig zu jeglicher Regung. Ein grelles Leuchten weckte mich. Die Sonne schien auf mein Gesicht. Es musste um die Mittagszeit sein. Mein erster Impuls war, dass ich zu spät zur Arbeit kam. Mein zweiter, eine gewisse Gleichgültigkeit. Dann erst fiel mir ein, dass es Samstag war und ich heute gar nicht arbeitete. Meine Blase drückte unangenehm, sodass ich keine andere Wahl hatte, als mich zur Toilette zu begeben. Ich wagte es nicht, in den Spiegel zu sehen, aus Angst, was ich wohl sehen würde. Da ich ja schon da war, übergab ich mich auch gleich noch. Den restlichen Tag brachte ich damit zu, dass ich einfallslos durch die Programme schaltete, ohne etwas zu finden, das meine Aufmerksamkeit für längere Zeit fangen konnte. Ich fühlte mich benutzt und beschämt. Welcher Kerl sich auch immer hinter dem Synonym Nina befand, er hatte mich benutzt, sich mein Vertrauen erschlichen und es aufs Schlimmste missbraucht. Der Sonntag verlief nicht anders als der Samstag. Einmal klingelte mein Telefon, doch ich ging nicht ran. Als es Abend wurde, raffte ich mich auf. Ich ging nüchtern meine Lage durch. Bis jetzt wusste ich nur, dass ein Fremder meine Kontaktdaten besaß. Das waren keine wirklichen Geheimnisse. Wirklich getroffen hatte mich das Bild. Ich rätselte, ob ich mein Handy unversperrt im Geschäft oder Bus hatte liegen lassen, doch mir fiel kein Moment ein, in dem das der Fall gewesen war. Es musste weitergehen. Ich konnte schließlich nicht wie ein kleines Kind nur dasitzen und mich selbst bemitleiden. Als erstes machte ich mir etwas zu essen. Jetzt, da ich mich gefangen hatte, entwickelte ich plötzlich einen gehörigen Appetit. Ich schaltete das Radio an und fing an, vor mich hinzupfeifen. Die letzten Wochen schienen wie im Nebel. Ich schien sie erfolgreich verdrängen zu können. Da ich es nicht gewagt hatte, machte ich mich jetzt frisch gestärkt daran, meine Nachrichten abzurufen und zu kontrollieren, wer mich angerufen hatte. Erstaunt sah ich, dass ich fast 30 neue Nachrichten in meinem Postfach hatte. Alle waren von Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen von mir. Fassungslos las ich jede einzelne. Mit jeder weiteren wich ein Stück mehr Farbe aus meinem Gesicht. Zwar unterschieden sie sich im Wortlaut, doch im Inhalt glichen sie sich alle. Sie fragten, was die komische E-Mail bedeutete, die ich ihnen geschickt hatte. Einige hatten wohl geahnt, dass etwas nicht stimmte und hatten mir die Originalnachricht angehängt. Ich wurde stocksteif, als ich sie sah. Darauf waren verschiedene täuschend echte Fotomontagen nackter Frauen mit meinem Kopf. Und dabei war auch das Bild von mir im Bad. Im Text dazu stand:
Mit freundlichen Grüßen, alte nottige Hure.
Ich starrte auf den Absender. Es war bis auf einen Buchstaben die gleiche E-Mail-Adresse wie die meine. Gerade als ich mich gefasst hatte, als ich gemeint hatte, mit all dem klarzukommen, ich saß noch immer stocksteif da. Nein, das kann nicht sein. Meine Stimme war nur noch ein verzweifeltes Flüstern. Nur ein Wort. Es war nur ein Wort, das mich umtrieb. Warum? Ich verstand nicht, weshalb mir jemand so etwas antat. Bis jetzt hatte es nur mich und den anderen betroffen. Aber jetzt? Alle Leute, die mich kannten. Ich fühlte wahnsinnige Scham. Ich ließ mein Handy unberührt, da ich wusste, dass ich dort nur das Gleiche vorfinden würde. Es war zu viel. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich saß einfach nur noch da. Steif wie ein Brett, zu keiner Bewegung mehr fähig. Ich wusste, dass ich etwas tun musste. Doch ich war hilflos. Ich verfasste einen Text, den ich an all meine Freunde sendete und sie darauf hinwies, dass diese E-Mail nicht von mir stammte und auch nicht echt war. Dann nahm ich mir fest vor, morgen in der Pause zur Polizei zu gehen. Während ich das dachte, fiel mir ein, dass auch meine Kollegen diese E-Mail bekommen hatten. Das würde die Hölle werden. Ich musste mich krank melden. Aber das würde das Getuschel wahrscheinlich noch verschlimmern. In meinem Geist sah ich vor mir, wie die verschiedensten Leute darüber tuschelten. Nein, ich hatte keine Wahl. Ich musste mich dem stellen, oder es würde noch viel schlimmer werden. Der Gedanke, dass all diese Leute mich so gesehen hatten, trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Es war so erniedrigend. Ich fühlte mich allein auf der ganzen Welt, einem unbesiegbaren Feind ausgeliefert. In mir flammte ein kleines Körnchen Wut auf, das sich langsam vergrößerte. Ich hatte jetzt einen Punkt erreicht, an dem ich glaubte, nichts mehr verlieren zu können. Jetzt war ich wie die Maus, die von der Katze in die Enge gedrängt wurde. Ich kämpfte trotzig gegen das scheinbar Unvermeidliche an. Ich musste an den Satz denken, den Nina geschrieben hatte. Oft wird erst klar, was man verloren hat, wenn es verloren gegangen ist. Ich gab ein hysterisches Lachen von mir. Wahrscheinlich war das eine Warnung an mich gewesen, vor dem, was kommen würde. Mit diesem Gedanken schlief ich ein. Es war dunkel. Draußen blitzte hin und wieder eine Schneeflocke auf, wenn sie vom Licht eines vorbeifahrenden Autos erhellt wurde. Ich rieb mir die Augen. Warum war ich aufgewacht? Weder Handy noch Wecker hatten geklingelt. Dann hörte ich es wieder. Die Klingel läutete. Rasch zog ich mir einen Pullover und eine Jogginghose über. Wer klingelte um 6 Uhr morgens? Kurz dachte ich an eine weitere Schikane, aber das wäre selbst für diesen Typen zu irre gewesen. Dies war ein Mehrparteienhaus. Wenn ich um Hilfe schrie, würde auf alle Fälle jemand reagieren. Mit dieser gedanklichen Sicherheit lief ich zur Haustür. Bevor ich jedoch öffnete, blickte ich durch den Türspion. Eine junge Frau stand davor. Sie war schlank, nicht ganz 1,70 Meter groß, unter den langen, lockigen, orangeroten Haaren, mit denen sie in jedem Harry Potter-Film hätte mitspielen können, stachen zwei dunkelgrüne Augen hervor. Sie hatte volle rote, mit einem leichten Hauch von rosa überzogene Lippen. Eine kleine Stupsnase ragte aus einem weichen Gesicht. Zu sagen, dass sie schön war, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts gewesen. Sie war bildhübsch. Ich schätzte sie auf ein ähnliches Alter wie das meine. Um ihre Schulter wand sich ein dunkelgrüner Loopschal der eher teureren Art. Sie trug einen hellbraunen Mantel, der ihren Ausschnitt betonte, ohne dass es aufdringlich wirkte und sich unterhalb der Hüften einem Rock ähnlich verbreiterte. Ihre Beine konnte ich durch das Glas nicht erkennen, doch war ich mir sicher, dass diese perfekt zu dem Rest ihres schicken Outfits passten. Wahrscheinlich war bei dem Nachbarn über mir die Klingel kaputt und sie hatte es bei mir versucht. Bei dem Gedanken legte sich ein leichter Zug von Wehmut über mein Gesicht. Sie wirkte sehr sympathisch. Ich öffnete langsam die Tür. »Ja, bitte? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Santos wohnt ein Stockwerk höher, falls Sie zu dem wollen.« Sie ließ die Andeutung eines blitzenden Lächelns erscheinen.
»Ich weiß, ich habe die Schilde gelesen.«
Ihre Stimme war samtweich und hatte einen leicht britischen Einschlag. Bei ihrem Aussehen tippte ich auf Irland oder Nordirland. »Ja, natürlich.«
»Sie wohnen doch in Wohnung Nummer 3, oder?«
fragte sie ernst. Verblüfft antwortete ich ein langgezogenes, fragendes »Ja, und Sie sind?« Mit einem Blick hinter sich auf die weiße Landschaft und die Schneeflocken, die noch immer fielen und langsam die Spur, die sie hinterlassen hatte, bedeckten, antwortete sie
»Darf ich denn vielleicht erst hineinkommen? Oh, es ist ein wenig kalt.«
Sie lächelte weiterhin verhalten freundlich. Meine Wangen begannen sich leicht rot zu färben. Ich hatte nicht unhöflich sein wollen. »Ja, natürlich. Folgen Sie mir.« Sie lief federnden Schrittes hinter mir her. Wortlos hielt ich ihr an der Wohnungstür ein paar Hausschuhe hin. Sie bedankte sich höflich und tauschte ihre langen, dunkelbraunen Stiefel gegen mein Paar warmer Filzschuhe. Ich kam ihr vor wie bei der versteckten Kamera und erwartete jeden Moment, einen berühmten Fernsehmoderator hervorspringen zu sehen. Doch nichts dergleichen geschah. Ich bat die Fremde, sich an den Küchentisch zu setzen und bot ihr einen Tee an, den sie dankend annahm. Um meinen Händen etwas zu tun zu geben und vor allem, um wieder die Kontrolle über mich zu erlangen, machte ich Wasser heiß. Nachdem ich den Wasserkocher gestartet und zwei Teebeutel auf meine zwei besten Tassen verteilt hatte, wandte ich mich ihr zu. Sie begann zu reden.
»Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aline Enis Adams. Ich komme ursprünglich aus Clifton in Ireland.«
Sie sprach nun mit einem merklichen Akzent.
»Mein Vater ist jedoch aus Deutschland. Im Moment bin ich auf einer Urlaubsreise durch Europa.«
Ich wartete noch immer, was das alles mit mir zu tun hatte, sagte aber nichts. Der Wasserkocher gab nun ein lautes Gurgeln von sich, das sie in ihren Ausführungen unterbrach. Ich schenkte das kochende Wasser in die Tassen ein. Mit einem »Vorsicht, muss noch ziehen«, reichte ich ihr den Tee. Sie nickte dankend, bevor sie fortfuhr.
»Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass Sie mich bis zum Ende anhören.«
Ich nickte nur, völlig überfordert von dieser bizarren Situation. »Ich habe kein Geld im Haus und ich will auch nichts kaufen.« Sie gab ein kurzes, glucksendes Lachen, das einen hellen, angenehmen Klang hatte von sich.
»Nein, keine Sorge, ich möchte kein Geld von Ihnen, egal auf welche Art und Weise.«
»Was wollen Sie dann von mir? Ich kenne Sie nicht und ich habe noch nie von Ihnen gehört.« Mehr und mehr hatte ich das Gefühl, dass jemand mich auf den Arm nahm. Ihr Lachen erstarb.
»Nun, das ist nicht ganz wahr. Eigentlich kennen Sie mich schon ein wenig. Ich weiß zum Beispiel, dass der Alltag Sie vom Kriechen abhält.«
Mit einem lauten Klirren schlug meine Tasse auf den Boden auf. Ich wich zurück. Bei meiner Reaktion schien es mir, als würde ein Schatten über ihr Gesicht huschen. Während ich mit dem Zeigefinger anklagend auf sie deutete, stieß ich hervor.
»Sie! Sie sind! Sie haben mir das alles angetan!«
Aline Enis Adams. »Ernina!« Anscheinend war sie überrascht von der Schärfe in meinen Worten. Zumindest zeigte ihr Gesicht deutlich eine traurige Bekümmertheit.
»Ei, das bin ich. Allerdings, weiß ich nicht, was ich getan haben soll.
Ich starrte sie ungläubig an. Ihre großen grünen Augen blickten mich durchdringend und ohne Zweifel fragend an. Ich war plötzlich unsicher, aber das war auch zu viel. Ich war immer felsenfest davon ausgegangen, dass es sich bei Nina um einen Mann handelte. Ich hatte mich sogar ein wenig zu dem Fremden hingezogen gefühlt, wie ich mir eingestand. Zumindest bis der ganze Horror begann. Und jetzt saß Nina vor mir, an meinem Küchentisch, in meiner Wohnung, und entpuppte sich als eine junge Schönheit, die noch dazu so tat, als wisse sie von nichts. Anscheinend schien Aline, wie sie ja in Wirklichkeit hieß, meine Verwirrung zu bemerken. Ich schaffte es nicht, einen zusammenhängenden Satz herauszubringen. Ich, du, die Bilder, die Mails, die Anrufe. Sie musste eine verdammt gute Schauspielerin sein. Ihre weiche Stimme klang ehrlich verwirrt, sodass ich ihr es fast geglaubt hätte.
Ich weiß nichts von irgendwelchen Bildern, noch habe ich dich jemals angerufen. Ich habe auch deine letzte E-Mail nicht verstanden. Ich habe dir geschrieben und gefragt, was das soll. Doch du hast nie geantwortet.
Nun wirkte sie klein und verletzlich. Ich glaubte, ihre Augen feucht glänzen zu sehen. Doch dann wischte ein weicher Wimpernschlag diesen Eindruck fort. Wie irre lachte ich. Du behauptest also, du weißt nichts von diesen beleidigenden Nachrichten, all den E-Mails, die in meinem Namen an meine Freunde geschickt wurden, nichts von den Fotomontagen, die zu demütigend sind, um sie zu beschreiben? Sie schüttelte den Kopf. Ein Gedanke ließ mich in dem Moment nicht los. Woher weißt du dann, wo ich wohne? Unruhig rutschte Aline auf dem Stuhl hin und her. Ich hatte, wie es schien, ins Schwarze getroffen. Langsam sprach sie, wobei ihr anzumerken war, dass sie sich sichtlich unwohl fühlte.
Ich habe deine IP getrackt. Danach war es relativ einfach. Ich habe im Telefonbuch nachgesehen und dann noch ein wenig recherchiert.
Sie hatte mich gehackt. Sie war in mein Netzwerk eingebrochen, hatte mich verfolgt. Und das sollte mich davon überzeugen, dass sie unschuldig war?
Ich wollte nur herausfinden, was los ist. Ich wollte dich nicht ausspionieren.
Ihr Ton klang nun flehend.
Bitte, sag mir, was geschehen ist.
Unschlüssig wippte ich vor und zurück. Ich sagte mir, dass es nun auch egal war und meinte, du willst wissen, was du getan hast? Sie nickte, wollte mich aber wohl nicht unterbrechen. Nun gut. Ich begann zu erzählen, von der SMS, der ersten E-Mail, von den Briefen, den Anrufen. Während ich sprach, hörte Aline aufmerksam zu, ohne mich zu stören. Ab und zu verzog sie gequält das Gesicht. Nachdem ich geendet hatte, sah sie mich an, als bäte sie um Erlaubnis zu sprechen. Ich deutete ein Nicken an. Behutsam, als wägte sie sorgfältig jedes Wort ab, fragte sie:
Ich habe all das nicht getan. Wäre es möglich, dass ich mir deinen Computer mal anschauen könnte?
Viel hatte ich erwartet. Ein vehementes Abstreiten, ein überraschendes Geständnis, Abschiedsworte oder Beleidigungen. Aber das? Ich war völlig von der Rolle. Offensichtlich war das nicht unbemerkt geblieben.
Bitte, du kannst mich jederzeit abhalten.
Das gab den Ausschlag. Zögernd ging ich zu meinem Rechner, schaltete ihn ein und setzte mich davor. Als er hochgefahren war, zeigte ich ihr die E-Mail, die an alle meine Freunde gegangen war. Dabei unterließ ich es jedoch, die Anhänge mit den Bildern zu öffnen. Ich zuckte zusammen, als Aline zornig und voller Empörung neben mir zu fluchen begann. Ich verstand kein Wort, da es irisch war, jedoch ließ der Tonfall keine Zweifel zu.
Nein, so etwas würde ich nie machen. Kein Wunder, dass du so reagiert hast, als du dachtest, ich hätte das getan.
Ich wusste nicht warum, aber ich glaubte ihr. Ich wollte ihr glauben. Zudem konnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand so echt und ernsthaft schauspielern konnte.
Darf ich?
Ja, sicher. Sie legte ihre Hand auf meine und führte damit die Maus. Eine Gänsehaut breitete sich auf mir aus, jedoch nicht, weil mir kalt war. Im Gegenteil. Von ihrer Berührung breitete sich ein wohlig warmes Gefühl in meinem ganzen Körper aus.
Es wäre einfacher für mich, wenn ich direkt agieren könnte,
meinte sie entschuldigend. Ich machte ihr mit einem gewissen Unwillen, dass diese Berührung endete, Platz. Aileen setzte sich auf meinen Stuhl und begann wie wild herumzuklicken und zu tippen. Verschiedenste Fenster öffneten sich, während sich andere, nachdem sie, zumindest für mich, unverständliche Reihen an Zahlen, Buchstaben und Zeichen angezeigt hatten, wieder schlossen. Ich beugte mich nach vorne, um besser erkennen zu können, was sie da tat. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst war, auch um ihr etwas näher zu sein. Jäh wurde ich aus meinen Gedanken gerissen, als mein Telefon klingelte. Mein erster Gedanke war, dass ich zu spät war und die Arbeit dran war. Dann jedoch sah ich, dass es eine unterdrückte Nummer war. Ich nahm den Anruf an, sagte jedoch nichts. Das hässliche Gelächter, das ich schon einmal gehört hatte, erklang. Dann hörte ich wieder die Computerstimme.
Na, wo bleibt der Dank, dass ich dich unvergessen gemacht habe?
Ich atmete tief durch. Die Person am anderen Ende schien das gehört zu haben.
Deiner Atmung nach bist du wohl beeindruckt.
Mein Blick ging zu Aileen, die noch immer vor meinem Bildschirm saß und die Tastatur bearbeitete. Wenn sie dort war und ich gerade den Dominator am Telefon hatte, ich legte auf. Eine Welle der Erleichterung durchflutete mich. Aileen war unschuldig. All die Vorwürfe, die ich ihr gemacht hatte, entbehrten nun jeder Logik. Erst jetzt bemerkte ich, wie froh ich darüber war, mich geirrt zu haben und schalt mich gleichzeitig eine Närrin, so vorschnell geurteilt zu haben. Eine fast sträfliche Euphorie stieg in mir auf, die mich für den Moment vergessen ließ, darüber nachzugrübeln, wer sich dann hinter dem Dominator verbarg. Ich muss mich entschuldigen. Ich weiß jetzt, dass du das nicht warst. Lächelnd drehte sie sich um. Dann runzelte sie die Stirn.
Warum glaubst du mir nun auf einmal?
Ich begegnete ihrem fragenden Blick und wäre am liebsten im Boden versunken. Meine Wangen leuchteten rosa vor Scham. Ich erklärte ihr, wer gerade angerufen hatte und was das bedeutete. Wieder lauschte sie, ohne mich ein einziges Mal zu unterbrechen. Ich fürchtete mich vor ihrer Reaktion. Zu meiner Erleichterung nahm sie ihr Lächeln wieder auf. Mir war, als ob es im Raum plötzlich heller wurde. Ich wurde abgelenkt, als das Telefon erneut klingelte. Diesmal war es tatsächlich die Arbeit. Ich hatte die Zeit völlig aus den Augen verloren. Der Zeiger stand schon fast auf 8:30. Ich gab an, spätestens um 10 Uhr da zu sein, auch wenn ich selbst nicht wusste, wie ich das bewerkstelligen sollte. Aileen hatte aufmerksam zugehört. Etwas ratlos sah ich sie an. Ich muss eigentlich zur Arbeit. Ich rätselte, was ich nun tun sollte. Ich konnte sie ja nicht einfach so rausschmeißen. Bevor ich einen Entschluss fassen konnte, kam Aileen mir zuvor.
Ich kann dich fahren. Also, wenn du möchtest.
Kurz rang ich mit mir. Ich kannte diese Frau kaum. Andererseits war sie mir so seltsam vertraut. Dann gab ich mir einen Ruck. Okay, wenn dir das keine Umstände macht? Auf Aileens Bitte hin ließ ich meinen Computer in ihrer Obhut, während ich rasch unter die Dusche sprang. Als wir gemeinsam das Haus verließen, fiel mir auf, dass Aileens Schuhabdrücke noch immer zu sehen waren. Nur eine kleine Schicht lag darauf. Das Schneegestöber, das geherrscht hatte, als sie geklingelt hatte, musste kurz danach aufgehört haben. Wir hasteten in eine Nebenstraße, wo Aileen ihr Auto abgestellt hatte. Ich hatte einen schicken, teuren Mercedes erwartet, etwas, das ihre Kleidung widerspiegelte, doch wir liefen direkt auf einen roten, etwas älteren Land Rover zu. Mit einem lauten Röhren startete sie den Motor. Auf der Fahrt unterhielten wir uns angeregt, nur unterbrochen, wenn ich sie lotsen musste. Ich bombardierte sie mit all den Fragen, die mir auf der Zunge brannten. Aileen erzählte, dass sie aus einer reichen Familie der irischen Oberschicht kam. Sie arbeitete im Büro ihres Vaters als Mädchen für alles. Nach meinem Beruf gefragt, erzählte ich ihr, dass ich einen Abschluss in BWL hatte und jetzt in der Reklamation arbeitete. In stillschweigendem Einverständnis klammerten wir die Themen Darknet und Dominator aus. Als wir ankamen, hatte ich mich noch immer nicht getraut zu fragen, ob und wann wir uns wiedersehen würden. Ich wusste, dass das kindisch war, doch ich fürchtete die Antwort. Zu meiner Überraschung nahm mir Aileen die Entscheidung ab.
Ich hole dich heute Abend um 18 Uhr ab.
Sie schien das für selbstverständlich zu halten, als wären wir seit jeher beste Freundinnen. Mein Herz schlug ein wenig höher. Als ich in meinem Abteil saß, fiel mir wieder ein, dass auch einige meiner Arbeitskollegen diese Bilder erhalten hatten. Ein Angstklumpen setzte sich in meinem Magen fest. Wider Erwarten schien jedoch niemand groß Notiz davon genommen zu haben. Ich arbeitete bis 18 Uhr durch, einerseits um die verlorene Zeit wieder aufzuholen und andererseits, weil ich es so vermied, mehr Leuten als nötig zu begegnen. Zum wiederholten Male in den letzten Wochen stürmte ich pünktlich um 18 Uhr hinaus in die Dunkelheit. Doch diesmal war es die Vorfreude, die mich hinaustrieb. Auf der anderen Straßenseite stand Eline, einen dampfenden Becher in den behandschuhten Händen.
»Hey!«
Die Rückfahrt verlief ähnlich der Hinfahrt. Ich erfuhr, dass Eline am Donnerstag weiter nach Prag fliegen würde. Plötzlich fiel mir ein, dass ich gar nicht wusste, wo sie überhaupt logierte. Sie hatte sich im Nachbardorf in einer kleinen Pension eingemietet. Das machte mich stutzig. »Wieso führt dich deine Europareise denn hierher? Hier gibt es keine nennenswerten Sehenswürdigkeiten, noch irgendwelche landschaftlichen Besonderheiten.« Sie blickte starr geradeaus, als müsste sie sich auf die Straße in der Dunkelheit konzentrieren. Jedoch fuhren wir im Moment auf einer schnurgeraden Landstraße. Vorhin, als es eine kaum geteerte, kurvige Waldstraße entlang gegangen war, hatte sie sich ohne Probleme mit mir unterhalten können. Schließlich antwortete sie leise.
»Um ehrlich zu sein, wegen dir. Ich wollte wissen, was das alles sollte, weshalb du mir nicht mehr geantwortet hast. Und da ich keinen festen Zeitplan habe...«
Sie ließ den Satz unbeendet. »Ach so«, murmelte ich. Ich fühlte mich miserabel. So etwas hatte noch nie jemand für mich getan. Und vor allem hatte sie mich ja noch nie in echt gesehen. Wir hatten nur geschrieben.
»Ich habe nicht viele Freunde, weißt du?«
Es war das erste Mal, dass ich Eline wirklich traurig, ja unsicher erlebte. Einer Eingebung folgend, drückte ich sanft ihre Schulter. Sie schien dankbar dafür zu sein, denn sie lächelte wieder. Nach einigen Minuten des Schweigens traute ich mich endlich zu fragen: »Enina?« Nun grinste Eline.
»Ja, Winterschlange?«
Ich konnte nicht anders. Ich lachte befreit. Eline stimmte ein. Das Eis war gebrochen. »Vielen Dank für all die Tipps und die Hilfe.« Mein Dank kam aus tiefstem Herzen. Kurz danach kamen wir bei mir an. Scheu blieb sie sitzen, bis ich verwundert fragte, ob sie denn nicht mit reinkommen wolle. Es schien, als habe sie nur darauf gewartet, denn mit einem kleinen Satz sprang sie aus dem Auto und verriegelte es. Fröhlich schritt ich neben ihr durch den Schnee. Mir fiel auf, dass das erste Mal seit langem war, dass nicht nur meine Schuhe eine Spur hinterließen. Das hob meine Laune nur noch. Doch als die Haustür in Sichtweite geriet, hielt ich an. Ein rosa Päckchen lag davor. Tränen der Wut stiegen mir in die Augen. »Nein, gerade war es zu schön. Nicht jetzt!« Eline begriff, ohne dass ich etwas sagen musste. Sie eilte voran und hob das Päckchen hoch. In neutralem Ton fragte sie:
»Wo ist denn der Papiermüll?«
Ich deutete um die Ecke. Sie stapfte hin und an dem Klappern des Deckels erkannte ich, dass sie es weggeworfen hatte. Mir aufmunternd zunickend erschien sie wieder. Dankbar nickte ich zurück. Der Abend verging im Flug, sodass es schon weit nach Mitternacht war, als Eline ging. Ohne auf meine Einwände einzugehen, versprach sie, mich auch morgen wieder zu fahren und abzuholen. Die nächsten Tage waren ein Mix aus zu wenig Schlaf, Arbeit und Abenden voller Freude mit Eline. Es stimmte, wir waren wirklich Freundinnen. Als wir uns am Donnerstag verabschiedeten, umarmten wir uns lange. Ich konnte sehen, wie sich Eline eine Träne aus dem Augenwinkel wischte, und mir ging es nicht anders. Sie versprach, sich zu melden und mir Fotos von Prag zu senden. Noch in Erinnerungen an die letzten Tage versunken, empfing mich an der Haustür einer meiner Nachbarn mit dem Hinweis, einen Brief für mich zu haben. Ich befürchtete, es handelte sich um einen weiteren rosa Brief, doch es war ein blauer Umschlag, versiegelt mit einem grünen Kleeblatt. Ungeduldig riss ich ihn auf.
»Hallo, Winterschlange. Danke für deine Gastfreundschaft und dein Vertrauen. Ich hoffe, dieser Mr. Santos hat dir diesen Brief gleich gegeben. Die Zeit mit dir war sehr schön. Entschuldige, dass ich einfach so aufgetaucht bin. Meine Großmutter hat einmal gesagt, gute Menschen darf man nicht verlieren. Und du bist mehr als ein guter Mensch. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen und hoffe, dass das bald sein wird. PS? Ich habe deinen PC gesichert. Es wird nicht mehr möglich sein, etwas davon zu entwenden oder in deinem Namen E-Mails zu versenden. Frag aber lieber nicht wie. Anina, die Wespe.
Bei dem zweiten Satz musste ich lachen. Und gleichzeitig überkam mich eine tiefe Wehmut. Ja, die Zeit war wunderschön gewesen. Ich vermisste Eileen schon jetzt. Trotzdem war ich von einer inneren Freude ob dieser Freundschaft erfüllt. Ich empfand das Wort Freundschaft für viel zu banal, aber wahrscheinlich war es noch immer das Zutreffendste. Das Postskriptum erinnerte mich daran, warum Eileen überhaupt aufgetaucht war. Auf eine verrückte Art und Weise musste ich dem Dominator wohl dankbar sein. Nachdem Eileen weg war, umfing mich der Alltag sofort wieder. Es war fast schon seltsam, wieder mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Anscheinend wirkte Eileens Schutz. Es gab keine E-Mails mehr. Nur einmal fand ich einen weiteren rosa Brief vor meiner Haustür, doch ich schmiss ihn ungelesen weg. Mit Eileen hingegen schrieb ich jeden Tag. Wie versprochen schickte sie mir Bilder aus Prag. Als ich meinte, dass es schade sei, dass sie nie darauf zu sehen war, schickte sie mir jeden Morgen ein Selfie von sich, auch noch, als sie schon weiter nach Barcelona gereist war. Ich nahm dies mit gemischten Gefühlen wahr. Einerseits sorgte der Anblick ihres Fotos immer dafür, dass sich mein Herzschlag verschnellerte. Andererseits vermisste ich sie nur noch mehr. Als ich einmal ein Bild von ihr erhielt, auf dem sie mit einem Freund von ihr zu sehen war, spürte ich einen scharfen Stich von Eifersucht. An diesem Tag schien mir alles negativ zu sein. Erst am nächsten Morgen fing ich mich wieder. So gingen die Wochen ins Land und der Schnee taute langsam, aber stetig weg. Dennoch starrte ich jeden Tag auf meine Spuren im Schnee und erinnerte mich an die Tage, als zwei Schuhpaare ihre Abdrücke hinterlassen hatten. Nach einigen weiteren Wochen kämpften die ersten Vorboten des Frühlings gegen den schwindenden Winter an. Hier und da durchbrach ein Schneeglöckchen das weiße Betttuch. Ab und zu war Vogelgezwitscher zu hören. Die Tage waren wieder länger und wenn ich heimkam, war es wieder hell. An einem Freitag stieg ich erschöpft und frustriert aus dem Bus. Der Winter hatte sich nochmal aufgerafft und es hatte kräftig geschneit. Nun allerdings nieselte es leicht. Von Eileen hatte ich seit dem Abend zuvor nichts mehr gehört. Mit lautem Platschen lief ich durch den Schneematsch in Richtung meines Hauses. Anscheinend hatte einer meiner Nachbarn Besuch, denn vor mir schlängelten sich Fußabdrücke durch den Matsch. Ich hatte mein Augenmerk auf die Spur gelenkt und bemerkte die Gestalt, die im Schatten des Eingangs stand, erst als ich meinen Schlüssel herausholte. Mein Blick wanderte an den langen Beinen in den braunen Winterstiefeln über den hellbraunen Mantel zu dem grünen Loopschal, in dem sich einige orange-rote Locken verfangen hatten, hoch. Dann sah ich diese vollen, leicht rosafarbenen Lippen, die kleine Stupsnase und darüber die durchdringenden, tiefgrünen Augen. Ein Lächeln formte sich in dem Gesicht.
Hallo, Winterschlange.
Ohne überlegen zu müssen, antwortete ich. Hallo, Wespe. Herr Santos wohnt ein Stockwerk höher, wenn Sie zu dem wollen. Nun lachte sie und es klang wie tausend kleine Glöckchen.
Ich weiß, ich habe die Schilder gelesen. Aber ich will zu dir.
Den letzten Satz sagte sie mit einem seltsam ernsten Gesichtsausdruck. Ich umarmte sie kurz und deutete auf die Tür. Bei dem Versuch aufzuschließen, zitterten meine Finger so sehr, dass ich ihn fallen ließ. Mit leuchtend roten Ohren und glühenden Wangen schaffte ich es endlich. In meiner Wohnung angelangt, setzte sie sich auf die Couch, während ich Wasser für den Tee erhitzte. Meine Verblüffung war grenzenlos. »Was machst du denn hier?« Ich merkte sofort, dass das überhaupt nicht so klang, wie es klingen sollte. Eileen zuckte zusammen. »Ich freue mich unglaublich. Warum hast du nichts gesagt?« schob ich hastig hinterher. Eileen stand auf.
»Sonst wäre es ja keine Überraschung gewesen. Und ich hätte mich um das Vergnügen gebracht zu sehen, wie du so niedlich am Türschloss scheiterst«,
meinte sie spitzbübisch. Es fühlte sich an, als ob meine Wangen glühten. Ich senkte schamhaft den Kopf. »Daran hast nur du Schuld.« Sie ließ wieder ihr glucksendes Lachen erklingen. Als ich den Kopf wieder hob, stand sie direkt vor mir. Ihre tiefgrünen Augen schienen mich durchleuchten zu wollen. Sie zögerte kurz, dann schien ein Ruck durch ihren Körper zu gehen. Mit einem vorsichtigen Lächeln flüsterte sie:
»Eigentlich bin ich hier, weil ich gern etwas wissen würde.«
Ich wagte es nicht, mich von diesen wunderschönen Augen abzuwenden, während mein Mund Worte formte. »Alles, was du willst.« Sie blinzelte, doch das tat dem Zauber, der von ihren Augen ausging, keinen Abbruch.
Bist du sicher?
Ich war mir sicher. Ich vertraute ihr vollkommen. Ja. Ich musste es nicht unnötig betonen. Sie wusste, dass das aus meinem Innersten kam.
Dann schließ deine Augen.
Ich senkte meine Lider, bis ich nichts mehr sah. Ich hörte, wie sie tief einatmete. Dann spürte ich, wie sich ihre unglaublich weichen Lippen auf die meinen legten. Sie schlang ihre Arme um mich. Der Duft ihrer Haare drang in meine Nase ein. Frisch und weiblich, sanft. So wie ihre Haut, die meine Wange berührte. Meine Hände zitterten, als sich ihre Finger um meine schlangen. Ich war wie berauscht. Alles war wie in einem intensiven Traum, aus dem ich aber auf keinen Fall aufwachen wollte. Gleichzeitig nahm ich alles klar und wahnsinnig stark wahr. Ihre Brust streifte meine, was mir einen wohligen Schauer den Rücken herabjagte. Ein leichter Seufzer entwich meinen Lippen. Wie in Trance nahm ich das Klopfen der Wassertropfen auf das Fensterbrett wahr. Wie aus einer anderen Realität, einer anderen Welt, zu der ich nicht mehr zu gehören schien. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als ihr Mund einen weiteren Seufzer von mir unterband, indem sie ihn sanft auf meinen drückte. Kurz hatte ich das Gefühl, in Ohnmacht zu fallen. So wahnsinnig schnell beschleunigte mein Puls. Ich öffnete leicht die Lippen. Vorsichtig drang ihre Zunge ein und umschmeichelte die meine, bevor sie sich wieder zurückzog. Ich schnappte nach Luft. Fragend hielt sie inne. Mein Blick kreuzte den ihren. Ich verlor mich in diesem endlosen Dunkelgrün ihrer Augen, das mich schon bei unserer ersten Begegnung so fasziniert hatte. Du schmeckst gut. Als ich das ausgesprochen hatte, merkte ich erst, wie albern das klang. Aber es war wahr. Nicht nur das. Sie roch wahnsinnig gut. Ein leichter Duft von Tannennadeln, gepaart mit Vanille. Sie lächelte nur auf mein Kompliment hin. Ihr Blick wanderte zu der lästigen Strähne, die mir immer über die Augen fiel. Sanft und ganz weich, so als könnte sie jederzeit reißen, rollte Eline sie zwischen den Fingern und ließ sie wieder los. Dann strich sie mit den Fingerkuppen über meine Wange. Ich hielt den Atem an, als ihre Hand über die Innenseite meines Halses wanderte, dem Knochen meines Schlüsselbeines folgend. Dann, mit einer fast schon grausamen Langsamkeit, glitten ihr Zeige- und Mittelfinger tiefer bis zum Ansatz meiner linken Brust. Ich bemerkte ein Kribbeln, das sich in meiner Magengegend festsetzte und nicht mehr ging.
Luft holen nicht vergessen.
Der liebevolle Klang ihrer Stimme trieb mir die Tränen in die Augen. Immer war ich einsam, allein gewesen. Und jetzt war sie da. Betroffen sah Eline mich an.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Anstatt zu antworten, küsste ich sie leidenschaftlich. Was scherte mich das Morgen, wenn doch das jetzt schöner als der süßeste Traum war? Kurz schien sie überrascht. Dann jedoch erwiderte sie meine Küsse mindestens genauso stürmisch. Unbewusst drängte ich sie Richtung Bett. Wie von selbst fanden meine Hände den Saum ihres Oberteils und zogen es ihr aus. Als nächstes folgte ihr Büstenhalter, der ihre Brüste freigab. Sie waren deutlich größer als meine, wie ich mit einer Spur von Neid bemerkte. Kreisrunde rosa Warzen mit spitzen, erregierten Nippeln vollendeten diese Perfektion. Mir blieb keine Zeit, sie weiter zu betrachten, denn Eline drückte mich aufs Bett, wo sie mich unter nun etwas weniger stürmischen, dafür umso zärtlicheren Küssen entkleidete. Ich war zwar keine Jungfrau mehr, doch hatte ich all meine mehr oder minder erotischen Erfahrungen mit Männern gemacht. Meistens war es nicht unangenehm gewesen, doch so richtig erfüllend war es nie geworden. Ich fühlte mich in meine Pubertät zurückversetzt. Alles war neu, die Unsicherheit und Angst, etwas falsch zu machen, hemmten meine Bewegungen. Eline küsste mich sanft auf die Wange. Dann hauchte sie mir ins Ohr.
Vertrau mir und lass dich einfach fallen. Ich liebe dich.
Was dann geschah, ist zu schön, um es zu beschreiben. An den Dominator. Ich weiß nicht, warum du all das getan hast und wahrscheinlich noch tust. Ich weiß nicht, wer du bist, wie du aussiehst. Ich weiß nicht, wo du dich aufhältst, wo du wohnst. Ich kenne deine Hobbys nicht, weiß nicht, wen du zu deinen Freunden zählst. Welchen Beruf du ausübst, wie du dein Geld verdienst, ist mir unbekannt. Das ist mir auch egal. Aber ich will, dass du eines weißt. Ich bin nicht mehr allein. Der Stich der Hornisse ist gefährlicher als mein giftiger Biss. Und sie wird dich suchen und sie wird dich finden. Die Frühlingsschlange.